Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Herzlich willkommen zum Radio Enlighten Next Webcast. In der Leitung ist, so hoffe ich, auch Sonja Student vom Integralen Forum. So, Sonja, bist du online?
Ja, ich bin da.
Hallo Sonja.
Ja, hallo Tom.
Schön, dich hier bei uns beim Webcast zu haben. Und wir sprechen ja heute über ein Thema, das auch das Thema eurer integralen Jahrestagung in einigen Tagen in Berlin sein wird. Das Thema heißt Aufklärung und Erleuchtung. Mal die Frage an dich, wie kommt sie überhaupt zu diesem Thema für eure Tagung?
Das ist eine gute Frage. Also ich fange mal an bei den letzten Tagen. Da haben wir uns ja beschäftigt so mit der integralen Vision. Also wie können wir das auf die Welt bringen? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir das tatsächlich können, dass wir das verwirklichen können, dass wir unser gesamtes Potenzial entfalten. Und ich glaube, ein großes Hindernis ist, so sind wir ein bisschen auf das Thema gefunden, dass viele aufgeklärte Menschen sozusagen, die in der Welt engagiert sind, die sich im Klima und in anderen Dingen engagieren, dass die eigentlich von der Spiritualität, so wie sie heute vorliegt, nicht so begeistert sind. Also weil sie Spiritualität oft mit dem Mann mit dem weißen Bart, also einer mythischen Religion, verbinden. So, und die Leute, die spirituell sind, so meine Erfahrung, nicht unbedingt der Aufklärung immer so verbunden sind, weil sie sagen, das ist ja alles so verkopft, das ist vergeistigt, da muss man denken, das kommt aus dem Bauch raus. Also diese beiden Punkte zu versöhnen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Aufgabe. Also was Wilber so mit der vertikalen Entwicklung des Geistes bezeichnet über die Strukturen und dem Wissen, wer wir eigentlich sind. Und ich glaube, ohne das zu erkennen und zu durchdringen, werden wir nicht die Kraft haben, wirklich was Neues auf die Welt zu bringen, weil das die Strukturen des Kosmos und die Strukturen unseres Seins sind. Und daher sind wir so ein bisschen auf das Thema gekommen, aufgrund der Reibung, die wir uns selbst und auch kulturell immer feststellen.
Nee, es ist toll, von dieser Reibung anzufangen. Natürlich, wenn man an Aufklärung denkt, und wir beide arbeiten ja auch schon seit Jahren ja eigentlich auch an dem Thema zusammen, wenn man an Aufklärung denkt, denkt man immer an uns als aufgeklärte westliche Menschen mit einem starken, rationalen, am Boden verhafteten Zugang, Versuch, sich die Welt verständlich zu machen und auch einfach Wege und Möglichkeiten zu finden, sich rational darüber zu verständigen. Und das ist ja an und für sich mal was ganz Tolles, würde ich mal so sagen. Und andererseits, wenn wir von Erleuchtung reden, wird es ja eigentlich sehr schnell, sehr unpräzis. Vielleicht ist das das richtige Wort. Die Leute haben einfach eine, oder wir alle, eine Beziehung dazu von etwas Tiefen, Weiten, Relevanten, aber etwas, wo man am besten dann auch die Worte auslässt und vor allem es nicht totredet und versucht jetzt da irgendwie mit irgendwelchen großen mentalen Konzepten etwas, was vielleicht mehr ein gefühlsmäßiger Zugang ist, was eine tiefe Erfahrung ist. Wir alle kennen ja, die in der einen oder anderen Form einen Zugang zur Spiritualität haben, kennen ja Erfahrungen von etwas, was einfach tief ist und unser Alltagsverständnis von Realität übersteigt, und wir gleichzeitig zumindest den Eindruck haben, es ist von Bedeutung. Und jetzt diese zwei Sachen miteinander in Beziehung zu bringen, also einfach, dass wir als aufgeklärte, erwachsene Menschen des 21. Jahrhunderts über die Dinge, die uns beschäftigen, auch einen aufgeklärten Diskurs führen wollen, aber gleichzeitig die Dinge, die vielleicht nicht so leicht benennbar sind, die man mit einer simpel verstandenen Rationalität vielleicht sehr schnell übergeht, übersieht, die eine Tiefe und eine Subtilität haben, wo man mit Argumenten oder mit dem Verstand nicht dran kann, diese zwei Dinge zusammenzubringen, das ist ja etwas, was unser aller Anliegen ist und was jemand wie Ken Wilber ja wirklich versucht fast meisterhaft, würde ich so sagen, hier auch auf den Punkt zu bringen, dass beides möglich ist. Und ich denke ja, dass wir uns darauf verständigen können, dass es wahrscheinlich keine aktuelle Spiritualität geben wird, die nicht irgendwie beides gleichzeitig leistet.
Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich die große Aufgabe, dass man nicht auf alte Konzepte, sondern auf mythische Formen von Rationalität zurückgreifen kann. Und das, wie du das beschreibst, dass Spiritualität oder Erleuchtung, das ist, was alles übersteigt, was man nicht erklären kann. Also wir können, du sagst, man kann nicht drüber reden, wir reden natürlich jetzt eine Stunde drüber. Wir versuchen nachträglich eine Erfahrung, die Menschen immer schon gemacht haben, wir auch gemacht haben, in Worte zu fassen, um sie zugänglich zu machen. Also wir bedienen uns eben nicht des Gebets oder der Poesie, sondern versuchen einen rationalen Diskurs darüber zu führen und das irgendwie begreifbar zu machen. Wobei das so ist, dass jemand, der diese Erfahrung nicht hat, eigentlich gar nicht weiß, worüber geredet wird. Das ist das Problem, dass es oft verwechselt wird, dass man einen Begriff hat. Das meinst du vielleicht, dass man das nicht intellektualisieren darf, weil wir müssen natürlich mit dem Verstand drüber sprechen, dass wenn ich keinen Bezug habe und diese Erfahrung nicht habe, die ich nur durch eine Praxis bekommen kann, dann weiß ich gar nicht, worüber ich rede. Dann kann ich ganz lange Diskussionen führen, da kommt aber nichts bei raus irgendwie. Und ich glaube, die Kunst ist, dieses Paradox zu halten, zu sagen, das ist etwas, was alles, was wir rational erklären können, übersteigt, wo wir in Demut vor uns verneigen, was wir erfahren können und versuchen nachträglich zu beschreiben oder in Worte zu fassen und dazu, wie wir damit umgehen, mit dieser Erfahrung, die Menschen immer schon gemacht haben, da ist es wichtig, wie verstehen wir, wie interpretieren wir diese Erfahrung. Also da ist ja Ken Wilbers Modell sehr hilfreich, zu sagen, diese Erfahrung von Erleuchtung haben Menschen auch in prämodernen, also in traditionellen Gesellschaften gemacht. Die haben es nur anders interpretiert hinterher, was das für das konkrete Leben bedeutet. Und da ist eben die Frage der Entwicklung der Gesellschaft oder der Struktur sehr wichtig, ob wir sagen, da ist ein mythischer Gott oder es gibt nur die Natur, es gibt nichts Größeres, es gibt nur die Wissenschaft oder wie die Postmoderne das macht, das ist eine gefühlte, eine Emotionsspiritualität oder eine, die das alles akzeptiert, die sagt, da es gibt es eine, was ich im Individuum auch in einer aufgeklärten Weise ausdrücken kann, in der bestmöglichen Form, wie wir heute in unserer Zeit es ausdrücken können.
Genau.
Also ich glaube, da geht's, da ringen wir ja drum, was bedeutet das, ne? Das ist ja neu.
Nee, würdest du das auch so sehen? Ich sehe das, wenn man sich einfach geschichtlich so mit dem Zeitlauf ansieht, dass meine Spiritualität hat ja in den verschiedensten Formen unserer Menschheitsgeschichte immer eine große Rolle gespielt.
Ja.
Und es ist eigentlich so in den letzten 200 Jahren mit der Aufklärung und mit diesem Aufruf der Aufklärung, dass hier selbstständig denkende, auch rational miteinander umgehende Menschen sein sollen, dass hier etwas mal außen vor gelassen wurde, zumindest zum Gutteil außen vor gelassen wird, wenn man genau hinschaut, sind viele Aufklärer gar nicht so unspirituell, wie man aufs Erste meint. Und dass wir etwas wie eine säkuläre Kultur entwickelt haben und gleichzeitig, dass man dann sehen kann, in den letzten so 50 Jahren gab es sowas wie eine Renaissance des Spirituellen. Das hat dann verschiedene Formen angenommen. Eine der prominentesten Formen war das, was man damals vor 10 Jahren, 20 Jahren noch New Age nannte. Was dann vielleicht auch das, was du mit sentimentaler Gefühlsspiritualität angesprochen hast, viel zu tun hat. Wo einfach positiv formuliert die Leute einfach viel experimentiert haben. Irgendwie hat man das Gefühl, dass mit der säkulären Aufklärung irgendwo, da ist auch eine Sackgasse mit was erreicht. Wir müssen da irgendwo hin ausbrechen und dann sind viele verschiedenste Experimente gemacht worden, manche sehr intelligent, manche aus meiner Sicht weniger intelligent, Namen wie Osho, viel was in der Psychotherapie passiert ist, viel was in der Esoterik sich hier entwickelt hat, aber ohne es jetzt positiv oder negativ zu bewerten, einfach viele Experimente, die hier was versucht haben. Und jetzt, wenn ich ganz kurz den Bogen sparen darf, auf einen Punkt, Und da finde ich einfach auch es spannend, dass ihr das System so setzt, wo man versucht, diese zwei Stränge, nämlich dieses, hey, wir wollen uns ja als erwachsene Menschen begegnen, wir wollen ja nicht nur irgendwo mit irgendwelchen Feen und Märchenträumen umgehen, aber gleichzeitig wollen wir diese Tiefe, die offensichtlich wichtig ist und die nicht über Bord geworfen werden kann, wir wollen dir auch begegnen. Und lass uns mal drüber reden, wie die zwei Dinge zusammenpassen.
Mhm. Ja, du hast es schön beschrieben, das Gefühl einfach, dass was fehlt. Ich meine, das war ja sehr verständlich, dass die Aufklärung gesagt hat, diese Form von Spiritualität, wo weltliche Macht eng verquickt ist mit kirchlicher Macht, also wo der authentische Impuls, der bei den Gründungsgestalten da war, dann auch sozusagen in Machtstrukturen, so wie sie damals gab, verfestigt waren. Das ist ja sehr verständlich, dass man sagt, wir wollen damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und die haben eigentlich, in der Folgezeit ist eigentlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden. Na, dass man sagt, weil es so korrumpiert ist, gucken wir gar nicht mehr, was war eigentlich gut und wovon wollen wir uns trennen? Also dass, wenn man so identifiziert ist mit der neuen Struktur, ist das oft so, dass man das gar nicht tun kann und das Pendel sozusagen von links nach rechts oder von rechts nach links ausschwenkt. Ne? Und das ist, und viele von uns haben das, glaube ich, auch in der eigenen Biografie entwickelt. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mir ist das auch stark so gegangen. Ich war ein frommes Kind, sag ich mal, so aus einer katholischen Bergarbeiterfamilie. Und als ich aufs Gymnasium kam und fing an, selber zu denken, habe ich gesagt, das kann doch so einfach nicht stimmen. Also eigentlich, und habe eigentlich diesen Impuls, den ich früher sehr stark hatte, auch weggeworfen. Also wie sozusagen, als wenn der Kosmos eine Spur gelegt hat und das einzelne Individuum durchlebt das nochmal. Und irgendwann war der Punkt da, wo ich alles aufgeklärt war und das Leben eigentlich ganz gut, wo da klar war, da fehlt was. Das kann es nicht sein. Und das geht ja vielen Menschen so, dass sie, was du beschrieben hast in den 60ern oder so, dass das auch kulturell als Stufe, dass sich Menschen auf die Suche gemacht haben und die haben erstmal alles genommen, was irgendwie spirituell war. Naja, also ich erinnere mich gut sozusagen von in verschiedenen Workshops und geguckt, was passt und habe immer festgestellt, so richtig zur Aufklärung passt es alles nicht. Na, bis ich sozusagen auf Ken Wilber gestoßen bin, der diese Unterscheidung gemacht hat zwischen, sagen wir mal, aufwachsen, also einer Strukturentwicklung, dass wir erwachsen werden als Menschen und voll in der Verantwortung für unser Leben stehen und dem Aufwachen, dass wir frei sind von der Welt und so auch nur frei sein können in der Welt. Also das fand ich, das war wirklich wie so ein Mindblowing, könnte man sagen, dass das passt irgendwie. Also das war für mich ein großer Impuls, wirklich so einen Weg da auch weiter zu beschreiten, glaube ich. Und das ist sehr hilfreich, so wie wir das eben andere Traditionen, so wie ihr auch, wirklich guckt, wie können wir eine Spiritualität entwickeln, die wirklich zu unserer Zeit, eine zeitgemäße Spiritualität finden, die dieses Paradox hält.
Und dabei ist das, ich meine, du hast meine Biografie so in großen Zügen mitbeschrieben, auch wenn sie ja nicht im Ruhrgebiet, sondern im katholischen Österreich anfängt, aber ja, die Züge sind die gleichen und ich bin überzeugt von unseren Zuhörern, werden wir
viele nicken, ne?
Viele hier haben die mitnicken in der einen und in der anderen Variante, was ja auch interessant ist, weil sie ja den Beleg dafür liefert, dass unsere Biografien nicht nur unsere privaten Biografien ja sind, sondern ich sag's mal ganz philosophisch, ein Vollzug des Zeitgeists.
Ja.
Ist jetzt sehr abstrakt gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass es so ist. Und dass es wirklich ansteht, sich dieser Frage zu stellen, wie können wir einfach diese verschiedenen Fakultäten in uns, wenn ich es so benennen darf, nämlich die kognitive Fakultät des Denkens und der Rationalität und die spirituelle Fakultät, wo ich einfach weiß, es gibt etwas Tieferes, es gibt etwas Höheres, es gibt Erfahrungen von etwas, die sind nicht so leicht auf den Punkt zu bringen und man kann trotzdem drüber reden und es müssen trotzdem nicht nur mythische Bilder sein, sondern wir können uns sehr nach metaphysisch, wie sich auch Ken ausdrücken würde, darüber ausdrücken. Und natürlich ist der Anspruch dessen einmal ein sehr hehrer Anspruch, Und gleichzeitig ist es gar nicht so leicht, hier wirklich auch die richtige Mitte zu finden.
Mhm.
Also nicht wieder in einen Neomythos reinzurutschen einerseits oder in der andererseits in etwas, wo ich sag's mal so, ganz tolle Landkarten habe und trotzdem einfach nicht das Gras riech.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das wird ja den Integralen oft vorgeworfen. Wobei mir ist nochmal wichtig zu sagen, was bedeutet denn das Integrale? Also viel wird das ja mit der Landkarte, dass man jetzt so ein Landkartenleser ist und kann erzählen über die Landkarten hin und her, sondern das bedeutet ja die Fähigkeit zur Integration und nicht, dass man das alles schon beherrscht, sondern dass man zum Beispiel diese scheinbar unvereinbaren Dinge wie Aufklärung und Erwachen oder Erleuchtung, dass man einen Weg findet, das zu verbinden. Und das geht nur durch eine Praxis. Das geht nicht dadurch, dass man sich eine Landkarte anguckt, sondern integrieren hat viel mit Integrität zu tun. Und das ist ein wichtiger Schritt. Ken sagt ja, dass wir meistens intellektuell oder kognitiv zwei Stufen höher sind als unser normales Gravitationszentrum. Und die Schwierigkeit ist, wirklich auf der Höhe dessen, was wir wissen, zu leben und dran zu arbeiten, dass wir unser Gravitationszentrum verändern, was schwierig ist, weil die Gesellschaft natürlich oder der Zeitgeist, wie du das gerade beschrieben hast, ganz großes Gravitationszentrum ist, was uns auch zurückhält.
Ja.
Na, wenn man anfängt, sich als Rakete da aus dem normalen Gravitationszentrum zu kommen, braucht man viel Energie, dass einen die Rückwärtskräfte nicht zurückholen. Zurück zum Start oder so. Es gibt sowas, die Sehnsucht, die uns treibt, das ist die Energie, die wir haben, dass wir da wirklich hinwollen, weil wir intuieren, da gibt's was, und es gibt natürlich diese starken Kräfte des Bestehenden, die uns auch zurückhalten. Weshalb das ja so wichtig ist, dass wir jetzt zusammen sprechen, dass wir uns austauschen mit Menschen, die auch diesen Weg gehen, dass wir nicht denken, wir sind verrückt oder so.
Und lass es mich noch einmal zuspitzen. Es gibt auch nicht nur die Kräfte, die uns zurückhalten, sondern es gibt auch die Kräfte, die uns zurückwerfen.
Ja.
Weil gerade auch diese Auseinandersetzung, die wir hier gerade machen, im deutschen kulturellen Kontext, hat natürlich eine besondere Note, weil hier es immer wieder schon Versuche gab, sich mit den Sackgassen der Moderne zu beschäftigen, von der Romantik bis zum Nationalsozialismus, wo Aufbrüche und Zusammenbrüche teilweise nicht klar trennbar sind.
Mhm.
Und wo die Fragestellung einer neuen, evolutionären, integralen Spiritualität sich automatisch auch dem stellen muss.
Mhm.
Und wichtigerweise dem stellen muss, weil es auch wichtige Einwände sind. Also dieser Reflex, dass es gerade in Deutschland ja so diese Schizophrenie gibt, dass einerseits es einen sehr starken spirituellen Unterbau gibt. Also das spirituelle Bedürfnis in Deutschland ist, glaube ich, eines der am stärksten wahrnehmbaren in den westlichen Kulturen. Das ist auf jeden Fall mehr wahrnehmbar als in der französischen Kultur, so wie ich es beobachte. Auch mehr als in der englischen Kultur. Gleichzeitig gibt es diese Schizophrenie, dass im offiziellen Diskurs, also zum Beispiel im politischen oder im wissenschaftlichen, es hier eine Trennung gibt, wo darüber zu sprechen Selbstmord ist. Einer meiner Paradebeispiele ist, dass jemanden wie Al Gore oder andere amerikanische Politiker, die öffentlich sagen, dass sie den Ken Wilber gut finden, ja, das würde einer politischen Karriere in Deutschland einen abrupten Abbruch bedeuten.
Ja.
Da glaube ich, ist es wichtig, sich wirklich zu positionieren und zu sehen, dass wir hier eine wichtige Aufgabe haben, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich sag's mal.
Ja, ja. Ihr hattet ja gerade auch mit Thomas Hübel diese Konferenz in Berlin und wo Ken auch zugeschaltet war. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass das, was im Faschismus passiert ist, dass das nicht das Absolute ist, was wir meinen, sondern dass es durchaus einen spirituellen Impuls gehabt, aber in einer blauen und also in einer traditionellen Struktur, in einer absolutistischen Struktur. Und das zu unterscheiden, also dieser Absolutismus und Unterdrückung von Freiheit und sowas, das zu verwechseln mit dem Absoluten, was ja eine große, sag ich mal, demokratische Kraft ist, weil es uns allen zur Verfügung stellt und immer da ist, immer schon da war. Das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen ist diese Klärung in Deutschland, wenn wir eine Visionen einer besseren Welt, von mehr Gerechtigkeit, von mehr Fürsorglichkeit, von mehr Schönheit und Wahrheit verwirklichen wollen, ist das, glaube ich, die entscheidende Hürde. Na, weil, sagen wir mal, unsere Konzepte im Bereich des von Umweltschutz und all den Sachen, die gehen natürlich leichter durch und es geht und wir können nicht die andere 50% dessen, was zu integrieren ist, nämlich das den Aspekt der Erleuchtung als Spur des Kosmos, den können wir nicht unterdrücken und deswegen werden wir immer, solange die Integration oder Versöhnung dieser wichtigen Aspekte nicht gelungen ist, werden wir immer zwischen allen Stühlen sitzen. Dann wird den Aufklärern wird der eine Teil gefallen, den Erleuchteten der andere Teil, aber die werden sich nie vertragen, wenn wir das nicht schaffen, eine Form zu finden, die wirklich nicht nur so eine scheinbare Integration ist, alles hängt irgendwie mit allem zusammen, sondern sehr klar begründet sagen können, warum und wie das zusammenhängt und dass man das erschließt durch Studium, aber auch durch Praxis, spirituelle Praxis. Dann werden wir diesen Sprung nicht machen können und auch diese Wunde nicht heilen können, dass das, was mal Großartiges war in der deutschen Kultur und Spiritualität, dass das nach dem Faschismus ganz abgebrochen ist, das werden wir dann nicht heilen können.
Exakt. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um zwei Dinge zu sagen. Das eine ist, wir werden ja in ein paar Minuten auch das Gespräch aufmachen,
ja.
Und hoffentlich auch hier noch einige Mitsprechende mitbekommen. Dazu werde ich nachher noch die Telefonnummer sagen. Wer sich schriftlich einbringen möchte per E-Mail, der kann das auch schon jetzt tun, dass wir nachher die vielleicht schon ein, zwei E-Mails auch hier vor uns haben. Die E-Mail-Adresse ist ganz einfach radio@enlightennext.org, radio@enlightennext mit 2 N in der Mitte, .org. Da könnt ihr eure Fragen, Anregungen per E-Mail stellen. Ich sage dann nachher noch die Telefonnummer durch. Und das Zweite ist, ich finde ja genau aus den genannten Gründen diesen Dialog wirklich, ich würde mal sagen, in Deutschland besonders wichtig, obwohl er überall wichtig ist. Und ich bin einfach froh, dass ihr dieses Thema so nennt. Vielleicht magst du ganz kurz auch zu Tagen sagen, was ihr vorhabt bei der Tagung, wer spricht und was du dir von dieser Tagung versprichst.
Ja, also die Tagung selbst findet statt vom 18. bis 20. in Berlin-Neukölln in der Werkstatt der Kulturen, also über zweieinhalb Tage quasi, also von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag. Es werden das Thema Aufklärung und Erleuchtung zieht sich quasi so durch. Also der Untertitel heißt ja Wissen und Weisheit für eine nachhaltige Welt. Wie können wir das beides miteinander verbinden? Und für den Themenbereich zum Beispiel so Ökologie, was bedeutet das? Unsere Verantwortung in der Welt, für die Welt, als erwachsene Menschen. Das wird durch Michael Zimmermann repräsentiert. Ich weiß, ist ja vielleicht einigen Begriff. Der arbeitet am Integralen Institut auch, ist Professor und hat ein Buch zu Integral Ecology geschrieben. Das ist so der eine Teil jetzt von unseren Überseefreunden, unseren amerikanischen integralen Freund. Und dann wird dieser Aspekt der Erleuchtung stark repräsentiert durch Diane Hamilton, also die mit Gen Boroschi eng zusammenarbeitet, mit Ken Wilber und Mark Gaffney, auch einem spirituellen, kabbalistischen Lehrer, der diese Theorie, also die Lehre vom Unique Self entwickelt hat. Also das, Thomas Hübel wird da sein, dann wirst du da sein, Tom, zusammen mit Sebastian. Also es gibt eine Fülle von Referenten aus dem Business, also Michael Habecker wird da sein, aus vielen Bereichen, also Männer, Frauen, also eine Reihe von Themen, die will ich jetzt nicht im Einzelnen besprechen, das wird dann auch langweilig. Man kann das alles nachlesen auf der Webseite des Integralen Forums. Kannst du vielleicht dann www.integralesforum.org, da ist das detaillierte Programm drauf und das Ziel ist sozusagen, also es werden etwa 25 Referenten da sein, es gibt 3 Workshop-Runden, immer gemeinsame Runden, auch so ein bisschen wie bei unserer gemeinsamen Herbstakademie, also solche integralen Cafés oder so, wo Menschen über diese Thesen gemeinsam reden werden und das Essentielle versuchen für sich herauszufinden und weiterzuentwickeln. Also wir werden versuchen, die ganze Tagung über diese beiden Themen, also den Aspekt der Aufklärung, dass ich etwas wissen und verstehen will, und dass ich sehe, es gibt irgendwas, ich ruhe in dem einen, was mich trägt, das zu verbinden, das soll sich also durch die ganze Tagung ziehen. So, das ist so ein bisschen die Vorstellung, die wir von dem Ganzen haben. Und ich rechne mit etwa 200 Menschen sein in der Werkstatt der Kulturen in Neukölln und würde mich freuen, wenn der eine oder die andere von euch, die jetzt zuhören, da vielleicht dabei sind.
Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Das Thema Aufklärung und Erleuchtung von der anderen Seite her zu beleuchten. Nämlich, und das ist auch aus so einem Ansatz, wo, glaube ich, eine evolutionäre Spiritualität sehr stark reinkommt, weil es ist nicht nur, dass wir jetzt das, was wir als traditionelle Spiritualität immer schon erfahren haben, neu interpretieren mit unseren Möglichkeiten der Aufklärung, sondern, und das ist etwas, was Endo Cohen hier sehr stark reinbringt, dass die Aufklärung selber die Spiritualität verändert. Nämlich die Tatsache, dass wir erfahren, dass wir in keinem statischen Universum sind, sondern dass wir wirklich durch die Aufklärung, durch die Wissenschaft merken, Moment mal, das ist ein riesiger Werdensprozess, in dem wir teil sind. Das hat uns ja die Aufklärung gezeigt. Das ändert unsere Beziehung zum Ganzen. Das ändert unsere Beziehung zum Tiefsten, weil wir auf einmal in uns auch sehen, dass dieses Tiefste eben diesen Bezug zum Werden hat, der von uns nicht getrennt ist, und da ist eine ganz andere, aber meines Erachtens genauso relevante Verbindung zwischen diesen zwei Bereichen Aufklärung und Erleuchtung, dass einfach dieses Mehr an aufgeklärtem Wissen über was die Welt, der Kosmos ist, unsere tiefe spirituelle Beziehung dazu radikal verändert. Also eine aufgeklärte Erleuchtung, eine Erleuchtung ist, die das einfach mit erfährt auch.
Ja, das ist ganz wichtig, was du sagst. Ich glaube, dass beides sich stark verändert. Also die Aufklärung verändert sich und wird eine aufgeklärte Aufklärung. Oder auch die nicht nur aufgeklärt ist über die äußere Welt, auch über unsere innere Welt und über unser tiefstes Inneres. Also das verändert die Aufklärung. Das ist eigentlich ein fortwährender Prozess der Aufklärung. Auf jeder neuen Stufe der Entwicklung wird etwas Neues hinzugefügt. Und das andere ist, dass die Spiritualität verändert. Also dass es eine aufgeklärte, evolutionäre Spiritualität ist, wo auf jeder Stufe auch was Neues hervorgebracht wird. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir erkennen, durch uns aufgeklärte oder erwachsene Menschen kann Gott wirklich Mensch werden. Sage ich jetzt mal so.
Kann Gott Mensch werden?
Kann Gott sich im Menschen verwirklichen? Nicht nur in Steinen, nicht nur in Pflanzen, nicht nur in Tieren, sondern er erwacht. Es gibt ja diesen schönen Weisheitsspruch, Gott schläft im Stein, Gott atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen. Dass Gott im Menschen erwachen kann und in der Schöpfung tätig sein kann durch uns, dass wir das hervorbringen.
Okay. Dann nehme ich das einmal als Schlusswort auch. Das ist einfach ein schönes Schlusswort für unsere Einstiegsrunde. Und für unsere Technik, dass sie die Leitungen aufmacht. Und ich sage noch einmal die Telefonnummer dazu, in der ihr oder sie euch einbringen könnt. Die Telefonnummer mit der man sich hier direkt zuschalten kann, ist 001 219 50 98 222. Ich sage es nochmal, 001 219 50 98 222. Und der Zugangscode ist 52 95 00 und danach die Raute-Taste. Und wie immer die Bitte, wenn ihr euch einwählt, entweder die Lautsprecher des Computers laut zu haben oder das Telefon, beides verursacht ein Echo, das sich in einem Gespräch nicht sehr hilfreich erweist. Und jetzt mal die Frage in die Runde, ob jemand da ist, der sich hier in das Gespräch mit der Sonne Student und mir mit einbringen möchte. Eine E-Mail-Frage, die wir schon haben.
Ja.
Und die sagt, wenn Sonja sagt, wir müssen das Absolute integrieren, wie meint sie das? Ist das Absolute integrierbar? Ist das Absolute nicht das, woraus alles entspringt, die Quelle von allem?
Mhm. Ja, kann ich vielleicht, wenn ich das beschreibe, dass wie die non-dualen Traditionen das sagen, dass man sagt, das Absolute und das Relative sind eins. Das meint das eigentlich, dass wir, wenn wir ein voll integrierter Mensch sind, dass wir ganz Mensch sind und dass wir sozusagen das Göttliche manifestieren oder ein Gefäß für das Göttliche sind. Das ist eigentlich damit gemeint. Nicht, dass wir das als einen Gedanken integrieren, sondern wir sind das ja. Wir sind das. Wir kommen daher, wir sind das immer und wir werden das immer sein, das Nicht-Manifeste, nur wir erkennen es nicht. Und gleichzeitig sind wir in der Welt der Form, in der relativen Welt, ein manifestes Individuum mit seinen Sein oder ihren Talenten, Fähigkeiten, Schatten, mit allem drum und dran. Und das beides zu sein, zu sagen, wir sind das eine und wir sind auch eine konkret manifestierte Form, in der wir das Absolute ausdrücken. Das ist damit gemeint. Vielleicht magst du das noch ergänzen oder so, ja, dass wir das manifestieren durch unsere Persönlichkeit, die nicht mehr getrennt ist.
Weil diese Persönlichkeit, die nicht mehr getrennt ist, ich glaube, dass das auch ganz spannend in einem, ich sag mal wieder, aufgeklärtes Gespräch mit reingebracht werden kann. Wenn natürlich, wenn wir aufgeklärte Gespräche miteinander führen, müssen wir auch der Tatsache Rechnung tragen, dass wir getrennt sind.
Ja.
Nämlich du sitzt an deinem Telefon, ich sitze hier. Wir sind offensichtlich nicht am gleichen Platz und sind offensichtlich miteinander im Gespräch in einer gewissen Form von Trennung. Und wenn man das nicht ernst nimmt, also wenn man unsere Individualität und insofern auch unsere Getrenntheit nicht ernst nimmt, nimmt man unsere Eigenständigkeit eigentlich nicht ernst. Und das ganze Verdienst der europäischen Aufklärung ist, glaube ich, diese Eigenständigkeit wirklich ganz deutlich und direkt wahrzunehmen. Aber gleichzeitig, und das ist das, was du angesprochen hast, ist die spirituelle Erkenntnis, dass auf einer sehr tiefen Ebene diese Trennung nicht der Fall ist. Dass sie nur relativ ist, dass sie nicht der Ausdruck von etwas Absolutes ist. Diese Trennung ist nicht absolut. Das Absolute ist nicht getrennt. Und dann im Relativ ein Ausdruck dieser tiefen Erkenntnis zu werden, das transformiert das Relative. Das heißt, wir sitzen genauso noch an diesem Telefon, reden genauso, aber wir sind uns etwas bewusst, dass wir uns ohne dem nicht bewusst sind. Dass etwas in diesem Gespräch, in dem wir uns da treffen, aus einer Nicht-Getrenntheit herauskommt. Da ist eine tiefe Erkenntnis von etwas, was wir übersehen, wenn wir nur auf unsere Individualität bestehen. Das, und der wichtige Punkt ist, dass die Individualität dadurch nicht verschwindet. Ganz im Gegenteil, die braucht es, um das überhaupt zu sehen.
Ja, und die braucht es auch, um das eine auszudrücken. Ich sag mal so, wenn wir, das eine gibt's ja oder gab es immer schon, bevor es die Manifestation gab. Und wer kennt Wilber sagt ja mal irgendwann so schön, warum gibt es überhaupt dann die Vielfalt? Und es ist wohl so, dass das eine große Sehnsucht hatte nach den Vielen, ne? Sich in den Vielen erkennen will. Also wenn man es mal von dem Standpunkt das einsieht, also dass es gewollt ist, dass es die Vielen gibt mit den vielen Perspektiven, mit der Verschiedenheit und trotzdem es das eine ist. Und das ist ein heiliges Paradox, was der Kosmos insgesamt und jedes einzelne fühlende Wesen in diesem Kosmos in sich trägt. Also etwas Verschiedenes von anderen zu sein und gleichzeitig Ausdruck des einen zu sein. Und ich glaube, im betrachteten Menschen wird das bewusst, dieses Paradox, was wir sowieso in uns haben.
Ja. Und eben, es wird uns, dieses Paradox wird uns bewusst zu dem Grade, zu dem wir bewusst sind. Das heißt,
ja,
es ist eine Form von Unbewusstheit, in der man sich nur der einen Hälfte dieses Paradox bewusst ist.
Ja.
In der Regel der Trennung.
In der Regel der Trennung. Und man kann natürlich auch, wenn man anfängt zum Beispiel die Trennung zu überwinden und man hat zum ersten Mal die Erfahrung des einen, wo alles erstmal blass ist im Verhältnis zu dem, was da ist, also die, dann kann man das auch vergessen und kann sozusagen in der Phase auch ganz auf die andere Seite gehen. Und dann reicht es auch, wenn man in der Höhle sitzt und man findet alles ätzend, was auf dieser Welt ist. Das gibt es ja auch als spirituelle Tradition. Das gibt es auch, glaube ich, als Phase in der spirituellen Entwicklung einzelner Menschen, dass das so überwältigend ist, dass die vielen so blass erscheinen, bis sozusagen das Licht des einen die vielen durchdringt und man sieht, dass es eigentlich überall ist, also in der Non-Dualität.
Nee, ist gut, dass du das so ansprichst, weil das ist etwas, das mir mal nach einer längeren Mediationsphase von mehreren Wochen so tief bewusst geworden, wie ich dann so in der Zwischenzeit auch so nachgedacht habe, einfach über unsere Menschheitstradition. Und ich, während ich so tief in der Meditation war, ich so ein tiefes Verständnis bekommen habe für die Mönche des Mittelalters, die Wüstenväter, die einfach so in ihren Worten Gott begegnet sind, in meinen Worten im Bewusstsein, in seiner Absolutheit begegnet sind und einfach nichts anders wollten als das.
Ja.
Und dann, wie du gesprochen hast, in die Höhle gehen.
Genau. Und eigentlich sich in der manifesten Welt auch nicht mehr wohlfühlen. Und ich glaube, in gewisser Weise glaube ich, dass das unvermeidlich ist. Also vielleicht nicht, dass man jetzt längere Jahre in die Wüste geht, aber dass wenn man zum ersten Mal das erfährt, dass alles andere erstmal blass ist und dass es wirklich eine Phase dauert. Der Genpo Roshi schreibt das sehr schön in seinem Big Mind Buch, wo er sagt, dass er auch, er schreibt, glaube ich, dass er ein paar Jahre da war, dass das so überwältigend war, dass ihm alles andere nichtig erschien.
Ja.
Bis er dann gesagt hat, dass das Non-Duale und das Duale sind eins, sag ich mal.
Und zu sehen, erstens, dass wir als Menschheit dort nicht stehen geblieben sind. Und dass wir auch in unseren individualen Biografien, wenn wir solche tiefen Erfahrungen haben, dort nicht stehen bleiben müssen. Und gleichzeitig aber auch diese Erfahrung auch nicht vergessen dürfen.
Mhm.
Man kann sie auch wegschieben. Also,
ja.
Das ist genau das, was dann sozusagen die Schattenseite der Aufklärung war, dass diese ganze Ebene weggeschoben wurde, als wäre sie nicht der Fall. Und dann zu sehen, wenn wir dieses Gespräch haben, das wir gerade jetzt haben, reden wir eigentlich mit einem gleichen wachen Aufmerksamkeit von der Wahrnehmung, dass wir hier an diesen Mikrofonen, Telefonen sitzen und miteinander reden, wie wir darüber reden, dass wir eine Erfahrung von etwas haben, was mit Bewusstsein selber zu tun hat und was mit Nicht-Getrenntheit zu tun hat. Und beides ist von uns als aufgeklärte Menschen genauso ansprechbar. Da braucht es keine Metaphysik dazu.
Mhm.
Und zu sehen, dass es möglich ist, sich auf diese Art und Weise diesen Tiefen des menschlichen Seins zu nähern gemeinsam, ist eine unheimlich spannende Sache, weil dann kann ich auch die ganzen Traditionen anders verstehen, nämlich aus einem neuen, aus einem aufgeklärten Bewusstsein heraus.
Ja, und wenn ich das gerade ergänzen darf, wenn jetzt niemand auf der Leitung ist, das ist ja im Prinzip auch eine geweiste Wissenschaft. Also dass man wirklich, man kann nicht sagen, wenn ich eine Praxis betreibe, meditiere oder praktiziere das kontemplative Gebet oder was auch immer, dann kann ich diesen Bereich erforschen und dann prüfen, ob es stimmt oder nicht. Also das ist, die Aufklärung hatte ja so das Manko, weil sie so erfolgreich war in der äußeren Welt mit der Technik und den ganzen Maschinen und das ging alles so schnell, im Verhältnis zur individuellen Entwicklung des Inneren oder kollektiven Entwicklung des Inneren, dass sie diese innere Wissenschaft eigentlich gar nicht so gleichzeitig entwickelt hat oder gleichmäßig entwickelt hat. Das ist ja in der Postmoderne sehr stark betont, dieser innere kulturelle Bereich. Und wenn wir sehen, wir brauchen all das, wir brauchen die äußeren Wissenschaften, wir brauchen die inneren Wissenschaften und dann gibt es noch, also als Praxis, und dann gibt es irgendwas, was das alles übersteigt, wo wir uns nur in Demut verneigen können. Wir können praktizieren, aber wir können es nicht beschwören, sag ich mal. Also es ist halt auch ein Akt der Gnade, wenn wir das erfahren dürfen. Aber ohne dass wir es tun, kommt es halt selten hervor. Deswegen tun wir das ja. Und können dann auch drüber reden, wenn wir uns mit Menschen, die sich auch dieser geisteswissenschaftlichen inneren Praxis unterziehen, können wir mit denen darüber reden, was sie da erfahren haben, was phänomenologisch, was sie erfahren haben. Wir können das untersuchen, wie sie Strukturen entwickelt haben. All das können wir, und das ist wiederum der Geist der Aufklärung, der das beflügelt.
Genau. Und ich schaue jetzt auch nochmal, ob vielleicht jemand mittlerweile in der Leitung ist, der sich hier mit einbringen will. Unsere Leitungen sind offen.
Hallo?
Ja, hallo.
Hallo, was mir noch eingefallen ist, was vielleicht auch jetzt da dran anschließt und sich und vorhin so ein bisschen angesprochen worden ist mit dem, was die Aufklärung sozusagen an der Aufklärung verändert hat, ist, dass durch diese Erkenntnisse der Aufklärung ja auch gewisse Denkstrukturen geprägt oder entstanden sind, die das im Grunde auch möglich machen, auf so eine Erfahrung, also der Non-Dualität oder das nicht getrennt sein, auf so eine Art und Weise zu reagieren, dass der sozusagen der Ausdruck in der Welt eben nicht bedeutet, sich in die Höhle zurückzuziehen, sondern halt sich direkt in die Welt, wie wir sie halt vorfinden, einzubringen. Und das ist irgendwie nochmal so ein Punkt, den ich gerade auch nicht wichtig fand. So ein Detail da dran oder ein wichtiger Punkt.
Nee, wenn diese Erfahrung der Spiritualität eben etwas ist, was nicht nur jenseits der Welt ist, sondern die Welt auch ein Ausdruck davon ist, dann stellt sich sehr schnell die Frage, wie gehe ich damit um? Hm. Also wie sehr werde ich zum Ausdruck davon, als Teil dieser Welt? Und das wird dann eigentlich die wirklich spannende spirituelle Frage, wie sehr bringe ich diese Absolutheit, die dem Allen zugrunde liegt, was ja so die Grundlage von echter tiefer Erfahrung ist, wie sehr bringe ich das zum Ausdruck oder wie sehr bin ich Teil einer Geistesbewegung, die das zum Ausdruck der Welt macht?
Genau, das ist ja die Frage, wie kann sich Gott in der Welt entwickeln durch uns? Und wenn wir uns nicht entwickeln, kann sich Gott in der Welt auch nicht entwickeln. Also so rumgesehen. Und da kommt auch das, was du gerade so schön gesagt hast. Ich kann was dazu beitragen. Also ich mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Individualität, wenn ich dazu beitrage, dass die Welt ein besserer, ein schönerer, ein gerechterer und wahrerer Ort wird, dann kann sich das Göttliche in der Welt ganz anders ausdrücken. Und das hängt von mir ab. Also das, was ich nicht mache, wird niemand tun. Weil das kann nur ich machen mit meinen Fähigkeiten. Oder was du tun kannst, das kannst nur du tun. Das kann niemand anders machen. Und umso reicher wird der Ausdruck des Einen, in der Vielheit in der Welt. Und das ist, finde ich, so eine begeisterte Perspektive, weil es ist einfach so ein Aufruf zum Wachstum. Und nicht zur Flucht.
Ja, hallo, hier ist Andrea.
Hallo.
Also ich finde es total spannend, euch zuzuhören, weil es da so bewusst auch wird, dass sich praktisch in eurem Gespräch Gott zum Ausdruck bringt. Also das, von wo du gesagt hast, dass Gott praktisch durch unsere Körper sich zum Ausdruck bringt mit diesem Bewusstsein, das wird in diesem Gespräch total offensichtlich, dass ihr übereinstimmt über diese Erfahrung, die ihr habt, also praktisch beide und von dem Gleichen sprecht und beide euch praktisch einig seid, dass das tatsächlich so ist und existiert. Und also sehr faszinierend, das Gespräch, da wirklich zuzuhören, auch als Nichtbeteiligter direkt im Gespräch.
Nee, das finde ich toll, Andrea, dass du einbringst, abgesehen davon, dass du seit du dich eingebracht hast, nicht mehr nicht beteiligt bist, sondern du bringst dich ja genau in deinem Verständnis mit ein und dich ausdrücken, wie sehr dich das begeistert, ist ja genau der gleiche Ausdruck dessen, wovon wir reden. Und das finde ich so spannend, ich nenne mal so Dialog als spirituelle Praxis, etwas, was in der Meditation so nicht erfahren werden kann und was ich immer wieder absolut faszinierend finde, wenn wir miteinander eben einen aufgeklärten Dialog über solche tiefe Sachen machen und wir merken, dass der andere vom Gleichen spricht.
Mhm.
Und dieses Erkennen, dass der andere irgendwie, auch wenn es in einer anderen Nuance ist, in einem anderen einzigartigen Ausdruck, aber er spricht oder sie spricht das Gleiche an, das bestärkt so fundamental mein Vertrauen in das, was ich hier erfahre, weil ich merke, Moment mal, das ist ja eine allgemein menschliche Erfahrung, dass ich wirklich diesen Dialog als einen ganz wichtigen Teil unseres spirituellen Lebens sehe, weil dann erkennen wir, dass wir gemeinsam hier in etwas unterwegs sind, das diese spirituelle Tiefe hat.
Und es ist sogar, ich möchte nur ergänzend sagen, selbst wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, aber allein dieses Spüren beim Zuhören, dass ihr da wirklich so ganz bodenständig drüber redet, gibt genau mir als Zuhörer auch diese Gewissheit, ja tatsächlich, das ist tatsächlich da und es scheint wirklich etwas zu sein, was im Alltag total lebbar ist.
Ja, und das, ich glaube, das ist auch wichtig, dass du das sagst, weil Tom hat ja auch schon darauf hingewiesen, also durch Kommunikation oder durch Hinweisen wird uns das, was Züge des Kosmos sind, wird uns bewusst. Also das ist ja sowieso da, nur wir nehmen es nicht wahr. Und durch das Hinweisen und das Spüren und das darüber reden und kommunizieren und auch betrachten und durchaus sehr genau betrachten, wird uns das bewusst. Und wir wissen zum Beispiel auch, worauf wir achten, wenn wir wahrnehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass unsere Aufmerksamkeit sehr gestärkt wird, indem wir darüber reden und uns verständigen.
Und ich finde, du hast auch noch ein anderes, sehr wichtiges Wort reingebracht, nämlich das Wort bodenständig. Dass wir bodenständig drüber reden können, weil ich finde, dass genau in der Thematik, die wir heute so ins Zentrum setzen, so unheimlich wichtig. Weil um es mal zu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Märchen und Mythen. Ich finde die absolut schön, toll und da ist unheimlich viel drinnen lehrbar und man kann auch sehr berührt werden davon. Aber es ist wichtig zu sehen, dass Märchen und Mythen Märchen und Mythen sind. Und dass wir andere Kommunikationsformen, erwachsenere Kommunikationsformen entwickelt haben und dann zu sehen, dass wir in dieser Bodenständigkeit eines erwachsenen Dialogs trotzdem in der Lage sind, Tiefe anzusprechen. Es gibt unheimlich viel Vertrauen, dass das, was wir ansprechen, eben nicht nur irgendein Wolkenkuckucksheim ist, sondern etwas, was mit der realen Tiefe der Welt zu tun hat, in der wir leben, in der wir auch unseren Alltag verbringen.
Ja, ich glaube auch, je mehr das Teil unseres Alltags wird, also wir sind das ja als Kinder der Aufklärung nicht gewohnt oder so, aber ich stelle mir eine Gesellschaft vor, wo das einfach selbstverständlich dazugehört, wo sich die vielleicht die Formen von Spiritualität verändern im Laufe eines Lebens, so wie sich die Weltbilder von Kindern Jugendlichen zu Erwachsenen oder reifen Erwachsenen ändern. Und das wird einfach irgendwann dazugehören, wenn wir das schaffen, das, was durch die Aufklärung abgesplittet worden ist, zugänglich zu machen. Und da ist diese Bodenständigkeit ist ganz wichtig, weil wir können sagen, probier es aus. Betreib eine Praxis, guck, ob es stimmt. Du musst nicht blind glauben oder so. Du probierst es aus. Du brauchst eine Praxis, bildest dir eine Meinung, machst dich selbst kompetent, wie auf anderen Gebieten auch. Das hat was mit innerer Wissenschaft. Innere Wissenschaft ist Bodenständigkeit, weil ich muss mich nicht auf ein Dogma verlassen. Ich kann es erforschen, ich kann es tun, ich kann es praktizieren, aber ich muss es auch tun, weil sonst kann ich nicht drüber reden. Wenn ich keine Ahnung habe, dann soll ich besser sagen, ich weiß nichts und nicht sagen, das gibt es nicht. Also das ist, glaube ich, dieses, dass man was hat, ein Werkzeug hat auch, mit dem wir uns verständigen können, und man muss nicht über einen riesen Zauber machen und man braucht auch keine Räucherstäbchen und irgendwie sowas, sondern man kann wirklich einfach genau hinschauen.
Das finde ich ganz was Wichtiges, was du sagst mit diesen Werkzeugen. Man braucht keine Räucherstäbchen und so Sachen. Es wird damit wirklich so zugänglich für den Alltag, weil oft hat man mit diesen bisherigen Sachen, das ist alles so ein bisschen Hokuspokus und aha und man weiß nicht so genau. Und das wird also einfach so zugänglich ganz was Normales.
Genau, ganz was Normales, weil das sind ja wir nämlich auch.
Also was Natürliches, kann man sagen.
Ja.
Ja, ich empfinde das auch so, diese Normalität, das ist enorm wichtig, und die Räucherstäbchen, das können natürlich auch geistige, seelische Räucherstäbchen sein. Tom hat die Mythen und so weiter erwähnt, finde das ganz enorm wichtig. Ich habe noch eine Frage, das absolute Integrieren. Hast du gesagt, auf der anderen Seite hast du etwas sehr Schönes, das mich berührt hat, gesagt, Gott erwacht im Menschen. Aber wenn Gott im Menschen erwacht, dann ist ja Gott, der sich im Menschen integriert. Wir können das Absolute ja nicht integrieren, sehe ich das richtig? Also es ist ja das Absolute, das sich in uns integriert und entfaltet. Wir können nur da und offen sein dafür und das dann umsetzen.
Ja, ich sag mal, wenn Jesus oder Christus sagt, ich und der Vater sind eins, das ist die Einheit des Relativen und des Absoluten. Also ich glaube, wir fangen erst an, das wirklich zu verstehen, so was das ist, dass wir das Individuum sind und gleichzeitig sind wir das Absolute, und wenn es ist eins. Das ist eigentlich das Paradox und das größte Geheimnis des Lebens, dass wir das halten können, weil der Verstand kann das nicht fassen, weil das geht gar nicht. Wie kann denn das Absolute und das Relative eins sein?
Das nur Kleine, das Herz das kann das erfahren.
Das kann nur das Herz erfahren.
Ja.
Erfahren kann
ja,
das. Herz, kann es ja erfahren, ja. Aber für den Verstand, der Verstand kann das Paradox nicht lösen, weil das kann gar nicht
gehen.
Und genau so ist es aber. Das ist, glaube ich, das tiefste Geheimnis des Kosmos, was wir nur in einem großen Herzen Picard erfahren können, in uns selbst.
Ja.
Und dann müssen wir auch nicht mehr fragen, wie kann das sein? Ist nicht das Absolute das Größere oder ist das Relative? Was ist denn jetzt wichtiger, das Absolute als das Relative? Diese non-duale Wahrheit, dass Form und Lehre sind eins, das Absolute und das Relative sind eins. Also das mal als Korn in seinem Herzen zu tragen, nur das wird die Antwort finden.
Und keine geistige Akrobatik.
Nee.
Und einfach auch sehen zu können, dass wir im Relativen einfach der Ausdruck von etwas werden, was dieses Relative radikal übersteigt. Und trotzdem die Relativität bleibt. Das heißt, wir sind trotzdem an verschiedenen Plätzen auf die Brustgerade und insofern in dieser Relativität, aber in der Art und Weise, in der wir uns über etwas viel Absoluteres verständigen können, werden wir zum Ausdruck von dem, worüber wir uns verständigen können. Und dann kommt etwas durch, was eben nicht getrennt ist.
Vielleicht kann man da so einen Dreischritt machen, wenn wir schon ein bisschen geistige Akrobatik. Also es gibt das Relative, was getrennt ist, wo man sagen kann, das Absolute ist größer. Wenn das Relative das Absolute erkennt, dann wird das Relative auch zum Ausdruck des Absoluten. Und das Absolute kann sich überhaupt nur verwirklichen im Relativen. Sonst wäre es da geblieben, wo es ist. Sonst gibt es keine Manifestation. Also das Absolute braucht das Relative, um sozusagen die Fülle zu erleben, um die Manifestation zu erleben, sich in allen Perspektiven zu erkennen, sich zu entwickeln. Das ist die tiefste Sehnsucht, glaube ich, des Absoluten. Deshalb hat es das gemacht. Und gibt es uns nicht.
Könnte man dann sagen, dass in diesem Relativen ein Absolutes enthalten ist und das Absolute dann dieses Absolute erkennt?
Also mir wird es reichen zu sagen, dass das Relative und das Absolute eins sind. Leere ist Form und Form ist Leere. Also ist die Relativität in gewisser Weise auch absolut und das Absolute relativ. Aber das, ich glaube nicht, dass wir das diskutieren. Ich glaube, es ist gut, es zu halten, weil wir das alle dabei sind, das rauszufinden, was das wirklich bedeutet. Und das kann nur das große Herz machen, weil wir können das nicht theoretisch, in gewisser Weise so schwierig ist, theoretisch einfach zu erklären.
Und gleichzeitig gefällt mir natürlich der Ausdruck schon sehr, dass das Absolute sich hier seiner selbst bewusst wird. Und dass wir in unserer Relativität ein Ausdruck von etwas werden, dass diese Relativität einfach radikal übersteigt. Und trotzdem sind wir gesehen. Und dass sich hier etwas selbst findet, das vielleicht, und das ist jetzt natürlich schon sehr in die theologische Fantasie gehend, aber wie Anders immer schon schön sagt, wenn man es bewusst macht, darf man auch ein bisschen theologische Fantasie betreiben. dass das vielleicht der Grund ist, warum das Absolute überhaupt das Relative hervorgebracht hat, um sich in dem wahrnehmen zu können. Um hier auch diese Spiegelung haben zu können. Und das ist für mich ein Bild, das einfach sehr Sinn macht und dann auch der ganzen Menschheitsgeschichte einen Sinn gibt, weil auf einmal sehe ich, dass diese ganze Menschheitsgeschichte hier auf und ab ein riesiger, mindestens 100.000 Jahre langer Prozess des Bewusstwerdens ist.
Das war jetzt ein hegelianischer Schluss vom objektiven Bewusstsein zum Selbstbewusstsein.
Ja, auch
sozusagen vom Absoluten gedacht. Und ich sag mal, wenn man vom Relativen denkt, ist es auch so, dass das Relative erkennt, wer es eigentlich ist. Der Mensch erkennt, wer er eigentlich ist, was seine Quelle ist, wer er ist. Und versucht das zu erwirklichen. Der Mensch, der sich als das eine erkennt, das ist so, wie ich gesagt habe, dass Christus sagt, der Vater und ich sind eins oder die Mutter und ich sind eins. Gott wird Mensch und verwirklicht sich im Menschen.
Wir hätten noch Zeit für eine Wortmeldung. Vielleicht ist ja noch jemand in der Leitung, der sich hier noch mit einbringen möchte.
Mir wäre eine Sache ist mir noch eingefallen, dass die im Grunde die Aufklärung ohne diese tiefere Dimension, zumindest so wie es jetzt aussieht, relativ nutzlos ist, weil ich dann zwar aufgeklärt denken kann, aber nicht wirklich aufgeklärt leben. Und vielleicht hat das auch was mit diesem Schwerpunkt, oder ich weiß nicht mehr, wie das Wort war, was Ken Wilber meinte, dass, wo dieses Gravitationszentrum ist. Und wie weit wir denken können sozusagen, weil ich glaube, da hat diese tiefere spirituelle Dimension spielt da, glaube ich, eine wichtige Rolle, dass ich da die Kraft finde, das auch zu leben.
Ja, wenn ich sagen darf, ich glaube, das macht, glaube ich, man kann nicht sagen, das macht keinen Sinn. Die Evolution hat ja einen bestimmten Gang und wenn man das verfolgt, ist das eine Bewegung zu immer höherer Bewusstheit in den verschiedenen Strukturen. Und jede Phase hat auch ihren Wert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch das wertzuschätzen. Was hat jede Stufe der Bewusstseinsentwicklung an Positivem hervorgebracht und was sind die Schatten? Und vielleicht gucken wir in 100 Jahren auf das, was wir jetzt sagen und sagen, naja, das wollen wir übernehmen, aber bei manchen Sachen, da waren sie einfach noch nicht so weit. So, glaube ich, wirklich wertschätzend auf das zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und das zu bewahren, was man bewahren will, und das zu überwinden oder hinter sich zu lassen, was einfach aus einer anderen Zeit kommt und was man heute nicht mehr braucht. Also mit diesem, aus dieser tiefen Zeit raus, auf Geschichte zum Beispiel zu gucken. Weil von uns aus ist es natürlich sehr leicht, zu sagen, die Aufklärung, mein Gott, was haben die für einen Unsinn gemacht. Wenn man guckt, was der Bewusstseinszustand zu der Zeit war, Dogma und Gewalt, dann ist das Wahnsinn, was da entstanden ist an Bewusstsein. Und hinterher ist man immer schlauer, so ist das halt im Leben und in der Evolution. Also das nur mal, vielleicht nochmal als Hinweis, so zu gucken, wirklich in die beiden Richtungen immer zu gucken, dieses Transzendieren und Inkludieren.
Also eine andere Weise es auszudrücken wäre ja nicht, dass die Aufklärung so keinen Sinn macht, sondern dass sie in ihrem Sinn keinen Abschluss findet. Dass sie unvollständig bleiben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau das, wovon wir sprechen. Und das zu sehen, dass wir hier in diesem Strang sind, wo das eine auf dem anderen aufbaut, wo wir permanent Erkenntnis zugewinnen haben, ist ja auch schon dieses Erkennen, dass wir in diesem Bewusstwerdungsprozess sind, und die Aufklärung ist ein Teil davon. Und ich glaube, das, was wir jetzt mit einem evolutionären, integralen Bewusstsein versuchen, ist wieder ein Teil davon. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es sicher auch dort nicht aufhören wird.
Wir haben ja auch den schönen Begriff Aufklärung 2.0 oder so, dass wenn die Aufklärung begonnen hat, dass es wirklich ein Prozess ist, wo das Licht der Erkenntnis in alle Bereiche geht und wo nichts verschont bleibt, sozusagen, von dem Lichtstrahl. Also das ist wirklich nicht nur außen, sondern auch innen, die Schattenbereiche, die abgedrängt sind, das Licht, was aus der Ewigkeit strahlt, all das gehört dazu, in einem ewigen Prozess quasi.
Schön. Als Abschluss möchte ich noch ganz kurz ein E-Mail reinbringen, was uns der Bernd geschickt hat, wo er sagt, Andrea hat dies auch sehr schön zum Ausdruck gebracht. Auch für mich persönlich sind diese Calls ganz besonders, dieser heute wie Abend. Ein Spaziergang an einem endlos langen, wunderschönen Strand, an dem ich immer wieder neue Steine finde, in denen ich mich erfreuen kann, aus denen ich zu Hause etwas Neues machen kann, das vielleicht wiederum andere inspiriert und ermutigt, die Schönheit und Individualität des Einzelnen zu erkennen. Und die Vielfalt als Geschenk zu feiern. Liebe Grüße nach Frankfurt, Bernd.
Das ist ein schöner Abschluss.
Schön. Sonja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, dir auch. Das war ein sehr schönes Gespräch und ging irgendwie im Nu rum.
Ja, das stimmt, absolut.
Dabei sind wir gar nicht in Frankfurt, obwohl wir uns wie in Frankfurt fühlen, ne, weil wir uns dort oft treffen.
Und das Gespräch wird am 18. und 20. in Berlin sicher weitergehen. Und ich glaube, wie wir es mehrmals in diesem Webcast hier gesagt haben, es ist einfach wichtig, diesen Dialog zu führen. Und herzlichen Dank auch allen, die hier zugehört haben oder sich eingebracht haben. Und nächste Woche sind Katrin und ich wieder am Radio Enlighten Next hier am Mikrofon. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie auch dort wieder mit dabei sind. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Schönen Abend.
Danke.
Tschüss. Bald. Tschüss.